HR Info. Das Interview.
Mit Franka Welz und einem, der immer dann gerufen wird, wenn es schwierig wird. Helge Braun, 46, CDU-Politiker aus Gießen. In einem früheren Leben Anästhesist und Notfallmediziner und derzeit Kanzleramtsminister, also Chef des Bundeskanzleramts und damit auch so etwas wie der Vermittler vom Dienst bei Streitthemen in der Großen Koalition. Zuletzt aktiv beim Klimapaket der Bundesregierung, das Kritiker bestenfalls für ein Klimapäckchen halten. Hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin ist es zwar gerade nicht so schwierig, trotzdem haben wir Helge Braun zu uns gebeten, denn wir wollen reden über das Klimapaket, das Klima in der Großen Koalition und darüber, wann die Idee von Politik als das, was möglich ist, heutzutage womöglich an ihre Grenzen stößt. Hallo Herr Braun.
Einen schönen guten Tag, Frau Welz.
Herr Braun, heute Morgen hatten Sie ja wieder ungebetenen Besuch vor dem Kanzleramt. Einige Fridays for Future-Demonstranten haben ihren Unmut über das Klimapaket der Bundesregierung Luft gemacht. Können Sie das nachvollziehen?
Ich glaube, Politik besteht ja daraus, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens herstellen über das, was notwendig ist. Und das Klimapaket der Bundesregierung hat quasi die Sprache: Wir werden uns in den nächsten 4-5 Jahren alle umstellen müssen, ein ganzes Stück. Heizung möglicherweise erneuern, andere Autos kaufen. Aber die Ungeduld der jungen Generation kann ich gut verstehen. Aber ich finde es wichtig, dass wir eben diesen Weg so gehen, dass wir sagen, danach wird es wirklich teurer. Dann müssen die Maßnahmen auch erfolgt sein. Aber ein gewisser Vorlauf, damit sich jeder einstellen kann, das ist, glaube ich, wichtig, dass Klimaschutz auch gesellschaftlicher Konsens bleibt.
Aber wenn Sie sehen, wie wütend und zum Teil auch verzweifelt ja viele, vor allem junge Menschen sind, das haben wir jetzt ja auch bei den Vereinten Nationen in New York gesehen, wo Greta Thunberg gesprochen hat. Wie geht es Ihnen dann?
Ich glaube, dass wir eine solche Frage wie Klimaschutz sehr rational betrachten sollten. Es gibt ja viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns deutlich machen, es muss jetzt schnell gehen. Da steht die Bundesregierung auch dahinter. Deshalb ist es auch nicht so, dass wir gesagt haben, das ist es jetzt bis 2030, dieses Klimaschutzpaket, sondern wir werden das Klimakabinett jetzt verstetigen. Also das wird es auf Dauer geben. Und wir werden jedes Jahr gucken, erfüllen wir unsere Ziele und werden dann nachsteuern. Und insofern ist die aus meiner Sicht beruhigende Antwort auch für die ungeduldige junge Generation und die vielen Wissenschaftler, die sagen, die Zeit drängt, dass die Bundesregierung klar gesagt hat, 2030 erfüllen wir die Ziele.
Nun ist dieses Klimapaket ja ein Kompromiss. Sprich, für niemanden haben sich alle Wünsche wirklich erfüllt. Was ist denn für Sie ganz persönlich vielleicht das Schlimmste oder die größte Schwäche an diesem Paket? Die Vorzüge haben Sie mir ja nun gerade schon geschildert.
Also ich glaube, das ist ein gutes Paket. Und ich sehe sozusagen im Vordergrund die große Stärke, dass wir in dieses Zertifikatehandel einsteigen, dass wir vorsichtig anfangen, aber am Ende sagen, wir haben nur noch gewisse Budgets an CO2, die wir ausstoßen dürfen. Und ich glaube, das ist ein großes und optimistisches Zeichen für den Klimaschutz. Da sollte man alle gemeinsam jetzt mitarbeiten und nicht nach der Schwäche suchen. Weil wenn wir dauernd über die Schwächen diskutieren, statt zu sagen, packt doch jetzt mal alle an und guckt, was im jeweiligen Zuständigkeitsbereich des Unternehmens oder der Bürger möglich ist. Denn am Ende macht es nicht die Politik, sondern die Unternehmen und die Bevölkerung.
Nun ist ja die sehr intensive Auseinandersetzung auf höchster politischer Ebene mit dem Problem Klimawandel ein doch wenigstens aus Sicht der öffentlichen Wahrnehmung relativ neues Phänomen. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, gut, das Paris-Abkommen wurde 2015 geschlossen, jetzt haben wir 2019, jetzt haben wir endlich diese Eckpunkte für dieses Klimapaket 2030. Wurden da Jahre verschenkt?
Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, diese Klimaziele, wo die Jugend jetzt sagt, die müssen eingehalten werden, da verpflichten wir euch drauf, sind Klimaziele, die es wahrscheinlich ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel so gar nicht gäbe. Also von Kyoto angefangen, war sie immer eine, die auch die großen Staats- und Regierungschefs der Welt auf CO2-Neutralität, auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat. Also die Bundeskanzlerin war schon immer Treiber dieser Entwicklung. Und wir haben auch im Koalitionsvertrag zum Beispiel die Tatsache, dass wir dieses Jahr die Gesetze machen, schon verankert. Und wir haben in der letzten Legislaturperiode die Grundlage, nämlich wie wollen wir in Deutschland CO2 einsparen, mit dem Klimaschutzplan 2050 auch schon auf den Weg gebracht. Also diese Wahrnehmung, dass es jetzt in aller Munde ist, die teile ich. Aber dass wir als Bundesregierung jetzt erst anfangen, das teile ich nicht. Und ich finde es aber gut, weil die öffentliche Debatte, die so zugenommen hat in den letzten Wochen, hat uns auch nochmal geholfen. Insofern waren diese Demonstrationen und die Aktivitäten junger Leute ein Riesenasset auch für uns, dass wir jetzt sagen können, wir legen ein Paket vor, was mutig ist und was uns auch zur Zielerreichung führt. Insofern haben wir da Hand in Hand gearbeitet.
Jetzt haben wir schon über die ungeduldige, vorwiegend junge Seite der Debatte gesprochen. Und da gibt es ja aber noch ein ganzes anderes Spektrum von Menschen, die sehr, sehr große Angst haben, in Teilen ja auch bezweifeln, ob es überhaupt wirklich so schlimm ist und ob sie überhaupt etwas an ihrem Leben ändern müssen. Was sagen Sie denn Menschen, die zum Beispiel denken, ich will nicht verzichten, will auch nicht, dass andere verzichten müssen, ich will durch die beste und neueste Technik erreichen, dass die Menschen frei leben und sich frei bewegen können, während wir gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun?
Also diese Aussage würde ich unterstreichen. Auch aus unserer Sicht ist Klimaschutz nicht Verzicht und sich selber zurücknehmen. Ich glaube, wenn wir Klimaschutz so betrachten, dann wird er weltweit scheitern. Denn wir müssen ja nicht nur unsere deutsche Bevölkerung, die in einem guten Wohlstand lebt, überzeugen, etwas zu verändern, sondern auch die Länder, die gerade erst dabei sind, sich zu entwickeln. Brasilien oder auch viele asiatische Länder. Und deshalb muss klar sein, wir brauchen einen Klimaschutz, der mit Wohlstand vereinbar ist. Und der Weg dazu sind Innovationen. Und deshalb auch in unserem Klimapaket das Thema Wasserstofftechnologie, sogenannte E-Fuels, also künstliche oder biologische Kraftstoffe, da ist sehr viel Innovation drin. Und auch beim Thema Mobilität, als damals Rot-Grün die Ökosteuer eingeführt hat, haben sie gesagt, Autofahren wird teurer, die Leute hatten keine Alternative. Und deshalb haben sie einfach höhere Preise bezahlen müssen, weil die Alternative wäre gewesen, zu Hause zu bleiben. Und das, was wir jetzt wollen, ist nicht die Mobilität der Menschen einschränken, sondern wir wollen, dass wir durch den technologischen Fortschritt und durch günstigere Preise schrittweise den Umstieg auf Elektromobilität schaffen.
Nun ist der Schönheitsfehler bei Innovationen ja, dass es die nicht auf Knopfdruck gibt. Dafür braucht es Forschung, Entwicklung, dafür braucht es Geld, das ist das geringere Problem, aber dafür braucht es auch Zeit. Wie können Sie sich denn sicher sein, dass das Innovationsniveau, das gebraucht wird, auch in der gebotenen Kürze der Zeit zu erreichen ist?
Also zum einen braucht man natürlich genügend finanzielle Ressourcen, aber wir müssen auch sozusagen die klugen Köpfe dafür haben. Und deshalb ist im Bereich unserer Universitäten die Schaffung von Großinfrastrukturen im Bereich Forschung, machen wir ganz viel, um die Dinge zu beschleunigen. Und natürlich bei der Frage, die für die Elektromobilität so wichtig ist, wann haben wir mal eine Batterie, die bei gleichem Gewicht uns vielleicht mal das Zehnfache an Reichweite ermöglicht oder uns mindestens eine Lademöglichkeit gibt, die so schnell ist, dass es nicht länger dauert, als den Tank mit Benzin zu befüllen. Das sind Herausforderungen, die wir in den nächsten 10 Jahren schultern müssen, damit Elektromobilität den Durchbruch erreicht.
Wie reden Sie denn eigentlich mit den Menschen in Ihrem Wahlkreis über dieses Thema? Ist das da ein Thema?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe auch vor 2 Wochen das Angebot gemacht, über dieses Thema zu diskutieren. Große Veranstaltung mit Unterstützung der heimischen Universität in Gießen. Zu sagen, der Wissenschaftler erklärt einmal die Notwendigkeiten, weil Sie haben ja auch gesagt, es gibt auch Leute, die nach wie vor skeptisch sind. Ist das überhaupt so? Ich glaube, wenn man die herrschende wissenschaftliche Meinung sich mal anschaut, in den letzten Jahren ist es sehr, sehr klar geworden, dass es günstiger ist, den Klimawandel aufzuhalten, als sich einfach an ihn anzupassen. Das wird ökonomisch teurer und im Hinblick auf die Lebensqualität auf dem Planeten auch. Und nicht jeder sozusagen ist schon an dem Wissensstand, deshalb brauchen wir die Wissenschaftler, die das nochmal sehr klar machen, damit darüber kein Streit mehr herrscht, weil ich überzeugt bin, dass es da keinen Zweifel mehr gibt aus wissenschaftlicher Sicht. Und das Zweite ist eben die Frage, können wir das wirklich durch Innovationen schaffen oder müssen wir unseren Wohlstand zurückfahren, müssen wir unsere Gewohnheiten insofern ändern, dass wir Dinge, die uns lieb geworden sind, nicht mehr tun? Das ist eine große Frage, die die Menschen haben. Und ich glaube, mit den Angeboten unseres Klimaschutzprogramms zu sagen, wir wissen, dass es teuer ist, eine Heizung auszutauschen, aber es muss bei den Ölheizungen sein und deshalb fördern wir das jetzt mit 40%. Das sind, glaube ich, Antworten, wo die Menschen dann sagen, da gehen wir auch mit.
Aber garantieren können sie es halt nicht, dass am Ende nicht vielleicht doch irgendwann der Schwenk kommt, liebe Freunde, wir müssen jetzt doch auf Dinge verzichten.
Ich glaube grundsätzlich, dass die wesentlichen beiden Bereiche, wo sich was ändern muss, ist der Bereich, wie viel Energie brauchen unsere Gebäude zur Wärmeerzeugung und wie viel Energie verbraucht der Verkehrsbereich. Und da sind wir technologisch mit den Bereichen Elektromobilität und Brennstoffzelle auf der einen Seite und erneuerbare Wärmeerzeugung im Gebäudebereich so, dass es das heute alles schon gibt. Also wir brauchen keinen grundlegenden Durchbruch. Es muss kostengünstiger und etwas komfortabler werden. Und ich glaube, das können wir durch Innovation schaffen. Und da, wo eben noch eine Lücke bleibt, müssen wir es durch finanzielle Unterstützung seitens des Staates schaffen. Aber da habe ich eigentlich keine Zweifel, dass wir das hinkriegen.
HR Info, das Interview, Rede und Antwort steht uns heute Kanzleramtschef Helge Braun. Herr Braun, ich würde jetzt gern ein bisschen über die Entstehung solcher Pakete, am Beispiel Klimapaket, reden. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Ist das so ein bisschen die politische Variante von ich packe in meinen Koffer und nehme mit?
Nein, also wir haben ja im Frühjahr das Klimakabinett gebildet. Und dann war es die Aufgabe von allen beteiligten Ministerien, also das Umweltministerium, als Federführer, aber natürlich für den Verkehr zuständig der Verkehrsminister, für die Landwirtschaft zuständig die Landwirtschaftsministerin, für den Energiesektor zuständig der Wirtschaftsminister. Also wir haben alle zusammengesetzt und haben gesagt, was für Maßnahmen, was muss sich ändern? So, und was kann man quasi den Menschen zumuten, dass sie es von alleine vielleicht tun? Was tun sie schon aus eigenem Antrieb? Wo ist es einfach teuer? Da müssen wir dann fördern. Und wo müssen wir auch durch gesetzliche Vorschriften was regeln? Das haben wir sehr genau ausgearbeitet. Und dann in der letzten Nacht die große Frage, wie gehen wir mit diesem Preissignal um? Also gibt es für das Ausstoßen von CO2 einen Preis, der sozusagen das gesamte Konzept zusammenbindet? Das war die große Diskussion der letzten Nacht und die haben wir ja auch mit dem Einstieg in einen nationalen Zertifikatehandel sehr marktwirtschaftlich beantwortet. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt brauchen. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland, die hat uns erfolgreich gemacht. Und mit diesem Instrument kriegt sie auch noch eine ökologische Komponente, also den Einklang zwischen Ökonomie, Ökologie und den sozialen Belangen.
Auf diese wirklich letzte und lange Nacht des Koalitionsausschusses würde ich gerne noch ein bisschen weiter eingehen. Wie viel davon ist denn eigentlich manchmal Inszenierung und wie viel ist womöglich schlechtes Zeitmanagement? Also mich hat das so ein bisschen an eine auf den letzten Drücker erstellte Seminararbeit erinnert.
Also Prokrastination nennt man das ja, was einem im Studium immer so unterkommt, dass man erst auf den letzten Drücker wirklich die Dinge löst. Ich glaube, hier war es so, dass einfach so eine zentrale Frage, das ist für die Politik typisch, die braucht ein Momentum. Wenn man Dinge schon lange vor der Entscheidung festlegt, dann wird darüber diskutiert, dann werden auch gute Lösungskorridore wieder zerredet. Insofern war, glaube ich, das ein ganz typisches Beispiel, dass große Entscheidungen immer auf den letzten Drücker getroffen werden müssen. Deshalb gibt es die langen Nächte in Brüssel und manchmal eben auch im Bundeskanzleramt.
Nun ist es ja aber auch so, je größer die Müdigkeit, umso niedriger die Reizschwelle. Passiert sowas dann auch, dass dann gelegentlich auch einfach mal die Garstigkeit in den Menschen hochkommt? Wie sieht das mit Ihrer Reizschwelle in solchen Situationen aus?
In so einer Nacht, da wird es auch mal emotional, weil das auch ein wichtiges Thema ist. Aber garstig ist da keiner geworden. Das war schon sehr sachlich.
Aber emotional inwiefern? Haut da mal jemand auf den Tisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Jeder hat ja Punkte, die ihnen in dem Kontext wichtig sind. Also die Frage des sozialen Ausgleichs, machen wir den richtig? Die Frage, erreichen wir unsere Ziele? Das sind natürlich Dinge, die wir da auch diskutieren. Und dass dann der eine oder andere mal sagt, das ist mir jetzt aber wichtig und deshalb möchte ich, dass das ein gewichtiges Element wird, dass wir das auch entsprechend ausgestalten. Also es ist ja sehr deutlich geworden, dass zum Beispiel diese Frage des Heizungsaustauschs, das wäre auch ja eine Antwort sagen, wenn Sie Ihre Heizung erst vor wenigen Jahren neu eingebaut haben, wie viel Zeit haben Sie denn, um die dann auszutauschen? Welche Technologien sind denn möglich? Was kann man verbieten möglicherweise? Und sollten wir nicht möglichst ohne Verbote auskommen? Da kann es auch mal eine muntere Diskussion geben. Das macht Politik aus, aber besonders macht gute Politik aus, dass man sich am Ende einigt und es gemeinsam vertritt, wie man diese soziale, wirtschaftliche und ökologische Komponente zum Ausgleich bringen kann.
Ist also Politik, ist das, was möglich ist, wie Angela Merkel das ja ausgedrückt hat, das Neue, wir schaffen das?
Ich glaube, Politik ist genau das, was möglich ist. Aber ich finde, dass unsere Gesellschaft in den letzten Jahren doch deutlich Akzeptanz für das Klimathema bekommen hat. Ich habe sehr viel gespürt und auch Briefe bekommen in den letzten Wochen, dass die Leute gesagt haben, macht da jetzt bitte was. Wir sehen auch mit Sorge die Veränderung. Und wenn die Wissenschaftler und die Jugend sagt, dass es möglicherweise nicht genug, sind die Leute aber auch einverstanden, wenn ich ihnen sage, das werden wir uns genau angucken und wir werden nachsteuern. Aber es ist nicht so richtig, dass wir jetzt möglicherweise einen so großen und auch so harten Schnitt vorsehen, dass relevante Teile unserer Bevölkerung sagen, unter den Bedingungen bin ich beim Klimaschutz nicht mehr dabei.
Und mal ganz grundsätzlich gefragt, sind Sie dafür in die Politik gegangen, also um möglich zu machen, was gerade geht?
Also ich bin unter anderem damals in die Politik gegangen, weil mir auch Umweltpolitik wichtig war. Und ich bin aus Überzeugung in die CDU gegangen, weil ich fand, dass das eine sehr erfolgreiche Partei ist, die in den 90er Jahren so mit Klaus Töpfer als Umweltminister gerade da noch an Profil gewinnen muss. Und deshalb bin ich auf Angela Merkel und das, was sie da geleistet hat, auch sehr, sehr stolz. Und ich glaube, dass wenn wir in ein paar Jahren auf dieses Klimapaket gucken, werden wir sagen, das war ein ziemlicher Wendepunkt in der Ambition unserer Klimaschutzpolitik. Und genau solche Wendepunkte herbeizuführen, deshalb bin ich in der Politik.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann ist das ja alles sehr durchdacht, sehr strukturiert, sehr besonnen. Wie schwierig macht es eine solche Form der Kommunikation, sich zu behaupten, auch im Wettbewerb der Ideen? Darum geht es ja auch in der Politik mit politischen Kräften, die nun sehr laut und auch mit einer gewissen Leidenschaft sehr klare und wenig komplexe Botschaften vertreten und damit ja auch Gehör zu finden scheinen. Also reicht es immer, solide, sehr freundlich, umgänglich zu sein und starke Argumente zu haben oder müsste auch ein bisschen Esprit dazu vielleicht?
Also die Debatte um den Klimaschutz, dass der in den letzten Tagen sehr aufgeheizt ist, das hat man ja an solchen Sachen gemerkt, wie dass ein Umweltverband schon 3 Tage, bevor wir überhaupt mit dem Konzept fertig sind, zu einer Pressekonferenz einlädt, nach dem Konzept zum Thema das Versagen der Bundesregierung. Dann wundert es mich auch nicht, wenn die hinterher zu dem Schluss kommen, das ist alles nichts gewesen.
Aber wenn Sie sowas sehen, ärgert Sie das dann?
Ich akzeptiert es, dass das so ist. Aber ich glaube, die Menschen spüren das auch, dass diese schnellen Reaktionen, die gesagt haben, das reicht ja alles nicht sehr im Detail waren. Und ich freue mich einfach, wenn jetzt sich dieser erste Pulverdampf mal legt und andere, die in der Politik aktiv sind, NGOs und Parteien, die sagen, das reicht alles nicht, bin ich ja sehr gerne bereit, mit denen darüber zu diskutieren, was müssten wir denn noch machen? Und können wir noch mehr jetzt tun, was sinnvoll ist? Und wenn noch ein guter Vorschlag dazukommt, der die gesellschaftliche Akzeptanz nicht gefährdet, dann sind wir, glaube ich, total offen, den auch noch aufzunehmen. Und auf solche Debatten freue ich mich, die dann konkret sind, die nicht von abstrakter Ablehnung leben oder von Emotionalisierung, sondern die ganz konkret sagen, ich hätte da noch eine Idee und für eine gute ist mein Ohr immer offen.
HR Info, das Interview mit Kanzleramtschef Helge Braun. Herr Braun, machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt und wenden uns der, Sie kennen die schon von Ihren vorangegangenen Besuchen, HR Info Interviewbox zu. Ich gebe die Ihnen mal rüber. Machen Sie die doch mal auf, sehen sich an, was ich Ihnen da hineingelegt habe und wichtig, Radio, beschreiben bitte, was Sie da sehen.
Also jetzt habe ich das Titelbild von Spektrum der Wissenschaft aus dem Oktober 2019, also richtig aktuell. Überraschung in der Quantenwelt. Physiker finden universelle Gesetze in turbulenten Systemen.
Genau, und weiter. Da liegt ja noch mehr drin.
So, noch mehr Spektrum. Was ist der Mensch? Warum wir einzigartig sind aus dem Januar. Zufallsmatrizen und die Ordnung der Welt. Spektrum der Wissenschaft aus dem letzten Jahr. Und dann noch eine. Warum sterben die Insekten? Der dramatische Verlust für unser Ökosystem aus dem Mai.
Also 4 Ausgaben Spektrum der Wissenschaft. Welche davon würden Sie jetzt spontan am ehesten in die Hand nehmen wollen und lesen?
Also ich lese die jeden Monat, weil es eine meiner Lieblingszeitungen ist. Und wenn man sozusagen als Mediziner und naturwissenschaftlich interessierter Mensch nicht mehr die Zeit hat, jede Fachzeitung zu lesen, dann ist das jedenfalls eine, die ich allen empfehlen kann, weil sie einen tollen Überblick gibt. Und ich glaube ganz spontan, dass gerade das Thema auch Insektensterben ja ein bisschen heute zu unserem Thema passt, weil dieses Thema des Klimawandels, glaube ich, für alle besonders dann auch greifbar wird und mich auch sehr berührt hat, als die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel erzählt haben, dass selbst wenn wir all diese Klimaziele erreichen, über die wir jetzt reden, wahrscheinlich die Korallenriffe dieser Erde schon gar nicht mehr zu retten sind. Also wir reden nicht darum, den Klimawandel irgendwie abzuwenden, sondern in seinen negativen Folgen zu begrenzen.
Also Schlimmeres zu verhindern.
Und das muss uns irgendwie bewusst sein. Und wir spüren schon heute diese Extremwetterlagen. Wir sehen schon heute einen Verlust an Biodiversität, also Artensterben. Und deshalb zu sagen, wir sind da ehrgeizig, dass die Maßnahmen reichen müssen, um die Ziele zu erreichen. Da gibt es, glaube ich, einen gesellschaftlichen, einen politischen Konsens. Und der sollte auch nicht verloren gehen, sozusagen in der hitzigen Debatte des Tages.
Wann lesen Sie denn überhaupt Spektrum der Wissenschaft?
Ach, es gibt
oder anderes.
Es gibt immer so ein, zwei Abende in der Woche, wo Sie dann spät abends noch oben rechts im Kanzleramt das Licht leuchten sehen. Und ich versuche immer einmal in der Woche einen Abend zu haben, wo ich eben so lange bleibe, bis der Schreibtisch mal wieder leer ist. Und das kann dann schon mal 2 Uhr nachts werden. Also insofern ist auch die durchwachte Nacht vom Freitag jetzt nur ein gradueller Unterschied zu meinem Arbeitsalltag.
Schwingt da vielleicht auch ein bisschen Wehmut mit? Forschung war ja auch mal Ihr Feld, als Sie noch Staatssekretär im Bundesforschungsministerium waren.
Ja, der Bereich Wissenschaft fasziniert natürlich immer. Und die Frage, gerade wenn wir jetzt über die Zukunft reden, wie leben wir denn dann in Zukunft? Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Und ich finde das eben so toll, an diesem Beispiel zu sehen, der neuen Mobilitätsformen, der anderen Antriebe, dass man früher eben gedacht hat, wir müssen unsere Mobilität einschränken, um das Klima zu retten. Und heute sagen wir, uns ist Neues eingefallen, wie wir CO2-frei fahren können. Und das kann auch mal ein LKW mit Wasserstoff sein. Und so, dass quasi die Ingenieursleistung und die Forschung unser Leben immer besser macht. Das ist eine Faszination, wenn man einmal Wissenschaftspolitik gemacht hat, wenn man einmal selber in der Forschung war. Das lässt einen nicht los. Und dann den kleinen Luxus, mal eine Wissenschaftszeitung zu lesen zwischen allen Akten, das muss einem schon auch noch die Sache wert sein.
Jetzt sind Sie ja eher Merkels Mann für alles. Aber dabei sind Sie ja ursprünglich mal mit einem anderen Schwerpunkt in dieses Amt gekommen, nämlich der Digitalisierung. Ist das manchmal ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel so ein Thema wie Klima plötzlich alles andere überschattet? Nervt Sie das vielleicht auch manchmal ein bisschen?
Na, also, dass man jetzt in den letzten 2, 3 Wochen dann seine Arbeit völlig auf so ein großes Projekt fokussiert, ist völlig normal. Aber wir haben auch im Bereich der Digitalisierung in dieser Legislaturperiode schon ganz viel angeschoben. Wir verändern die Art und Weise, wie die Bundesregierung arbeitet selbst. Wir stellen die großen Digitalprojekte eher auf wie ein kleines Start-up und nicht mehr so als Riesenprojekte. Wenn man ein IT-Projekt über 8 Jahre zu realisieren plant, dann ist ja schon irgendwie logisch, dass da 2 technische Generationen drüber gehen, bevor man einmal fertig ist. Und dann versucht man immer wieder, das laufende Projekt zu modernisieren und dann wird man nie fertig.
Also mit anderen Worten, das System, wenn es fertig ist, ist im Grunde schon völlig überholt. So. Und dann ist es nur noch Stückwerk, oder?
Genau, das machen wir jetzt anders. Und wir haben ja auch ehrgeizige Ziele, Glasfaserausbau und Schließen der Mobilfunklöcher, die wir haben.
Stichwort Funkloch. Was macht denn eigentlich Ihr Lieblingsfunkloch auf der A5 bei Fernwald, war es, glaube ich. Das hatten Sie uns auch erzählt, als Sie so vor 1,5 Jahren oder so bei uns waren.
Immer noch da. Aber
warum?
Mittlerweile habe ich Herrschaftswissen, das wird demnächst geschlossen. Und das ist eine ganz dumme Sache, weil es eigentlich in der Nähe Funkmasten gibt, die aber aufgrund der Hügeligkeit des Geländes genau auf der Autobahn so einen Schatten legen. Und deshalb ist da jetzt zusätzliche Technik erforderlich. Aber da ich das Funkloch relativ prominent gemacht habe, können jetzt die A5-Pendler bei Fernwald demnächst damit rechnen, dass diese Lücke auch geschlossen wird.
Okay, es geht voran. Helge Braun, der Chef des Bundeskanzleramts, bei HR Info das Interview. Weitere Informationen zur Sendung sowie den Podcast finden Sie natürlich wie immer im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Franka Welz. Ganz vielen Dank für Ihr Interesse.